Sag mal, Emil, habe ich das richtig im Kopf, dass du wie so viele andere Leute auch zum Jahreswechsel deine Krankenkasse gewechselt hast? Und was denkst du dir denn jetzt gerade angesichts der News?
Ja, also ich habe im Januar die Krankenkasse gewechselt. Ich war davor bei der Techniker und dann habe ich mir gedacht, ich will eigentlich, jetzt wo alles teurer geworden ist, mehr Netto rausholen. Ich wechsle zur günstigsten Krankenkasse, der BKK Firmus. Das habe ich auch gemacht und habe mich gefreut. Geil, mehr Netto für den Emil. Ja, und dann habe ich jetzt die News gesehen, dann hat sich's ausgebobbt mit mehr Netto für den Emil, weil die BKK Firmus will den Zusatzbeitrag erhöhen.
Genau, vielleicht ist es ja für dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch so, dass du denkst, boah, dieses Krankenkassenthema lässt mich nicht mehr los, aber da geht es dir wie Emil, es lässt uns alle nicht mehr los und da bewegt sich einfach ganz schön was am Markt, denn die BKK Firmus wahrscheinlich, es wird nicht die einzige Krankenkasse sein, die auch 2025 unter dem Halb des Jahres den Krankenkassenbeitrag wieder erhöhen wird. Und was das bedeutet und wo das eigentlich alles herkommt und was das alles soll, das klären wir in der heutigen Folge von Geld ganz einfach. Wir sind Emil, unser ID von Finanztipp und wir sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst und wir zeigen dir, wie.
Ja, es ist ja so schon ein bisschen so ein Ding, das auch so die ganze Berichterstattung ein bisschen begleitet. Die Krankenkassen sind am Limit und man merkt es ja auch so ein bisschen, also der Zusatzbeitrag ist jetzt auf, der durchschnittliche Zusatzbeitrag auf 2,9% gestiegen und ich habe auch gesehen, bis 2035 dürfte er sogar auf 4,7% steigen, was ja schon nochmal massiv wäre. Und da habe ich mir eben gedacht, BKK Firmus 1,84% Zusatzbeitrag, ist ja also bis über einen Prozentpunkt unter dem Durchschnitt, da wechsle ich doch mal hin. Und
ja.
Tja, jetzt wollen sie erhöhen.
Ich wollte mal eine kurze Einordnung, ja, weil ich glaube, das System der Krankenkassen ist dann immer doch nicht ganz so bekannt. Man muss das ja schon ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wenn du jetzt sagst, Zusatzbeitrag dann irgendwann oberhalb von 4% und so weiter, ja, das heißt aber nicht, liebe Leute, das muss man schon auch klar sagen, das heißt jetzt nicht, dass sich dann euer, das, was ihr für die Krankenkasse zahlt, verdoppelt. Das ist nicht der Fall, weil wir reden ja hier in Anführungszeichen nur von den Zusatzbeiträgen. Der einheitliche Beitragssatz von 14,6%, der hat sich ja nicht verändert.
Genau, den zahlen quasi immer alle, das ist der allgemeine.
Genau, und den zahlt ihr, wenn ihr angestellt seid, natürlich auch nur zur Hälfte, weil die andere Hälfte zahlt euer Arbeitgeber. Also das spielt alles eine große Rolle. Jetzt haben wir beide aber damit nicht gesagt, dass es nicht natürlich auch sein kann, dass der allgemeine Beitrag auch steigen wird. Denn da muss man ganz, also so schaue ich da drauf und wir werden es nochmal genauer gleich uns anschauen. Ja, im Gesundheitssystem, bei den Krankenkassen, da ist schon so einiges am Argen. Wir reden ja gerne bei Finanztipp und mit euch auch über das Thema Altersvorsorge und dass die Rente nicht reicht und so weiter. Jetzt geht der Fokus sozusagen so ein bisschen auf einen anderen Sozialversicherungszweig, nämlich dass bei den Krankenkassen halt schon auch einiges im Argen ist. Und im Grunde genommen sind das natürlich alles Auswirkungen der Überalterung unserer Gesellschaft. Und ja, deswegen dieser Hinweis auf 2030, glaube ich, war es.
35,
ja. Dass halt in den nächsten Jahren ein großer Teil der geburtenstarken Nachkriegsjährigen, besser bekannt als die Babyboomer, in Rente gehen werden, älter werden. Also es ist gar nicht entscheidend, dass sie in Rente gehen, sondern dass sie älter werden und damit natürlich, je älter man wird, logischerweise immer mehr Leistungen des Gesundheitssystems in Anspruch nimmt und das halt auf dieses Umlagesystem oder auf das Versicherungssystem der Krankenkassen großen Kostendruck ausübt.
Ja, jetzt nur noch mal ganz kurz für alle, die auch zur BKK Firmus gewechselt sind. Was heißt es? Wenn die BKK Firmus unter 2,19% Zusatzbeitrag bleibt, würde sie die günstigste bundesweite Kasse bleiben. Sie will auch weiterhin zu den günstigsten gehören, haben sie gesagt, aber man weiß halt noch nicht, wie viel es ist.
Gut, das würde ich ehrlich gesagt so interpretieren, dass sie wahrscheinlich einen Zusatzbeitrag unterhalb des Durchschnitts mindestens mal erheben. Ja? Aber das wäre trotzdem, also Durchschnittsbeitrag glaube ich 2,9% jetzt. Ja, das wäre natürlich trotzdem, ließe ihnen einen Spielraum von grob 1 Prozentpunkt Steigerung. Und das würde ja dann schon, je nachdem wie viel ihr verdient, ja, es ist jetzt auch nicht ganz schlimm. Aber ich sage jetzt mal, wir reden da von Größenordnung irgendwie 10, 20 Euro im Monat. Also nicht nix, aber vielleicht jetzt auch nicht der totale Killer.
Ja, und wenn sie unter 2,1% bleibt sie wahrscheinlich Finanztipp-Empfehlung.
Genau, also, und dann reden wir von deutlich weniger. Dann reden wir von ein paar Euro im Monat, ja, und das spielt dann auch wirklich keine Rolle.
Ihr merkt, das ist zwar noch nicht klar, wie hoch, aber Finanztipp hat die Latte schon mal gelegt, sozusagen, damit ihr das einordnen könnt. Genau, wenn es dir da wie geht wie mir, wenn du im Januar gewechselt bist, dann kann man den Wechsel ja stornieren bis Ende März, weil man wechselt dann ja erst zum April. Oder was natürlich auch gut geht, man kann einfach locker bleiben, warten, wie hoch das ausfällt und dann sein Sonderkündigungsrecht nutzen.
Das was machst du?
Ich warte ab.
Genau.
Das ist mir jetzt zu stressig, da irgendwas zu stornieren und so. Nee.
Genau. Und so würde ich es nämlich aussehen. Also Sie haben ja gesagt, Sie würden, die BKK Firmus, Sie würden diese Entscheidung bis spätestens zum Juli treffen. So, das heißt, damit lassen Sie sich natürlich jeden Spielraum. Ja, die Entscheidung kann natürlich deutlich früher auch kommen. Ich glaube ja, sie kommt nicht so früh. Ich glaube, es ist eher so ein Warnschuss sozusagen. Liebe Leute, das ist ganz toll, dass es ist ja auch so, dass sehr viele Leute jetzt zur BKK Firmus gewechselt sind. Unter anderem auf und nicht alle, aber viele aufgrund unserer Empfehlung. Und jetzt gibt man sozusagen, das finde ich auch okay, frühzeitigen Warnschuss ab, wir können dieses super günstige Level 1,84% nicht halten. Wie viel teurer es wird, wissen wir nicht. Und es wird Ihnen natürlich jetzt ein bisschen auch, das haben wir auch in entsprechenden Kommentaren natürlich schon bei uns gesehen, auch so ein bisschen negativ ausgelegt. Ja, zuerst, also Lockvogelangebot, zuerst holt ihr uns alle rein zu dem günstigen Beitrag und dann geht's gleich rauf. Ja, kann man so sehen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, ist vielleicht auch ganz gute Kommunikationspolitik zu sagen, boah, wir haben uns da irgendwie übernommen quasi sozusagen, wir können das frühzeitig nicht durchhalten. Klar, hätte man das vielleicht auch ein bisschen früher sagen können. Sagen wir so, wenn ihr jetzt, ich sage jetzt was, ein halbes Jahr von einem günstigen Beitrag profitiert, auch nicht schlecht und wir wissen es alles nicht. Ja? Wir haben da auch nicht mehr Informationen, sonst würden wir euch das auch zur Verfügung stellen, ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mit einer BKK Firmus auch nach dem 1. Juli noch relativ günstig unterwegs seid, ist schon relativ hoch. Und wie Emil es ja gerade gesagt hat, wenn die dann erhöhen, kann man natürlich immer noch wechseln.
Aber es wirkt natürlich, auch jetzt für mich als Kunde, es hat schon so ein bisschen dieses Volksfest-Karussell-Problem. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du bist auf dem Volksfest, ja, und dann ist da ein Karussell und da ist wenig los. Und du denkst so, vielleicht, ich schaue es mir mal an. Und wenn wenig los ist, fahren die immer richtig lange Runden. Und dann denkst du so, boah, dann kann ich auch lange fahren für mein Geld. Dann gehst du hin und dann ist natürlich mehr los und dann ist die Runde kürzer. So fühlt sich's ein bisschen an. Aber klar, also es kann man absolut aus zwei Sichtweisen betrachten.
Ich will die BKK-Firmus jetzt auch hier nicht komplett in Schutz nehmen. Ich will das nur einordnen, zu sagen, man kann es ein bisschen so sehen und man kann es ein bisschen auf der anderen Seite sehen. Was man natürlich auch sehen muss, die Gefahr, dass die BKK-Firmus nicht die einzige ist, sondern nur die erste, die es jetzt gesagt hat, da kommen wir jetzt, glaube ich, auch dazu, ist halt schon auch groß. Da hat sich ja auch einiges getan.
Genau, das ist für mich halt auch die Frage, warum geht es bei der gesetzlichen so stark nach oben? Und ich habe mal einfach so ein bisschen geschaut, wie es bei denen so aussieht. Und es gibt ja da den GKV-Spitzenverband, das ist ja so deren Brancheninstitution, kann man sagen. Und laut denen, beziehungsweise deren Sprecher, gibt es dann eben zwei Ursachen. Es gibt natürlich einmal politische Entscheidungen, die gesetzliche Krankenversicherung ist einfach ein politisches Objekt, klar. Und die haben eben die Kassen auch gezwungen, ihre Rücklagen aufzubrauchen. Das merken wir natürlich heute. Und gleichzeitig haben die halt auch weitere Ausgaben, für die es keine Gegenfinanzierung gibt. Aber was die viel krassere oder unmittelbarere Konsequenz ist, ist, dass zwei Bereiche einfach deutlich teurer geworden sind. Und der eine ganz große sind die Krankenhäuser. Also jeder dritte Euro, den die Kassen ausgeben, landet in den Krankenhäusern. Und da geht man irgendwie von Steigerungen irgendwie von 7 bis 8 Milliarden Euro nochmal aus, die da oben drauf kommen. Und jetzt fragt man sich immer so, okay, warum werden Krankenhäuser so viel teurer? Naja, also die Gehälter sind da natürlich gestiegen.
Genau.
Also auch da wurden Tarifverträge angepasst. Energie ist teurer. Das spielt für Krankenhäuser auch eine krasse Rolle. Material wird teurer und es gibt tatsächlich auch Leerstand in Krankenhäusern. Also 20 bis 25% der Krankenhausbetten sind nicht belegt und binden aber natürlich trotzdem Personal, die brauchen Platz, da muss man auch heizen, man muss diese Betten vorhalten, also das sind einfach alles große Kosten, die da.
Ja, also ich glaube, was man da halt insgesamt sehen kann, auch jetzt auch von einer ganz großen, hohen Vogelperspektive ist sozusagen, unser Gesundheitssystem ist erstmal teuer, das ist auch nicht weiter ungewöhnlich, weil wenn ich nach USA schaue, es geht noch viel, viel teurer, ja, also das ist gar kein Vergleich, muss man ganz deutlich zu sagen und gleichzeitig ist halt im Zuge einer, wie ich schon gesagt habe, einer älter werdenden Gesellschaft, ist unser Anspruch an die Gesundheitsversorgung enorm hoch. Gerade auch in Deutschland. Also das muss man sich, das kannst du dir, liebe Hörer, auch mal bewusst machen. Ja, wenn man so kurz mal reinhört, ja, also ich habe irgendwas, spielt gar keine Rolle. Ich will das jetzt auch gar nicht sozusagen ins Lächerliche ziehen. Das kann was total Ernsthaftes sein, ja, oder es kann nur was Beunruhigendes sein. Ja. Unsere Erwartung ist doch, dass ich zum Arzt gehen kann, auch relativ zeitnah drankomme, behandelt werde, okay, ich muss vielleicht mal ein bisschen im Wartezimmer rumsitzen, wenn ich keinen Termin habe und mich dann halt in die ja, dann irgendwie anständig behandelt werde. Und gefühlt muss ich auch nichts dafür zahlen. Also ja, manchmal bei einer bestimmten Zahnbehandlung, aber grundsätzlich, ne, ich zeige da meine Chipkarte vor und dann habe ich ja quasi mit meinem Krankenversicherungsbeitrag schon immer dafür bezahlt. Und dieses Anspruchsniveau, also an das, wie gut es uns halt körperlich, geistig sozusagen gehen soll, ich will nicht sagen, dass das falsch ist. Das ist gar nicht neutral. Ich will es nur bewusst machen. An der Stelle ist halt in Deutschland, glaube ich, sehr hoch. Und dann brauchst du mal gar nicht weit schauen. Ja, auch in anderen europäischen Ländern sind wir da weit weg davon. Ja, sowohl, dass ich, wie lange ich auf eine OP warten muss, wie viel ich zuzahlen muss, was überhaupt an Behandlungen mir angeboten wird. Ja, da sind wir schon sehr hoch in Deutschland. Oftmals auch gerade, wenn es um schwierige Sachen geht. Ja, hole ich mir vielleicht nochmal eine zweite Meinung, gehe ich nochmal zum anderen Arzt, für den ich ja dann in dem Sinne auch nicht erstmal nicht zahlen muss, ja, sondern ist ja alles in meinem Beitrag letztlich mit drin, sind schon gut aufgestellt. Und das deutet natürlich auch darauf hin, wenn du sagst, ja, dass da so hohe Leerstände in Krankenhäusern sind, sozusagen für den Fall, dass wir nochmal in schwierige Lage geraten. Ich will jetzt nicht die nächste Pandemie herbeireden, aber es sind schon ganz gut aufgestellt.
Und was ich auch noch gesehen habe, also wie ich davor einfach in der Recherche ein bisschen geschaut habe, es gab natürlich auch bei den Arzneimitteln krasse Steigerungen. Also das ist auch ein wahnsinnig großer Posten für die Krankenkassen. Und da sind in den letzten Jahren die Ausgabensteigerungen laut dem GKV-Spitzenverband um ca. 40% gestiegen. Das Problem ist aber, also der Vorteil in Deutschland ist natürlich, die Kassen haben ja eine große Marktmacht die können schon mit der Pharmaindustrie reden, wie viel so eine Packung Ibuprofen denn jetzt kosten
darf. Das ist auch wirklich wichtig, ja.
Das Problem ist aber, auf so Preissteigerungen oder auf so Kostensteigerungen können die Kassen halt nur teilweise reagieren, weil die Pharmaindustrie darf demnach eben im ersten halben Jahr selber bestimmen, was ein neues Medikament kostet. Und das führt natürlich logischerweise zu hohen Preisen, weil du versuchst natürlich auch da aus Sicht der Pharmaunternehmen ja quasi deine Kosten, also deine Investition abzusichern und viel wieder reinzuholen. Und es waren 2024 Mehrkosten von ungefähr 5 Milliarden Euro, also jetzt auch nicht so wenig. Vielleicht
zu den Krankenhäusern auch ganz schön ordentlich auch. Ja.
Und zum Beispiel, also 5 Milliarden Euro gab es doch letztens diese, ich glaube es war eine McKinsey-Studie, 4,9 Milliarden Euro bringt quasi der Profifußball an Steuern ein in Deutschland.
Ach klar, das wäre jetzt mit Fußball dagegen
und zum Vergleich nehmen. Das sind quasi die Mehrkosten für die Pillen, die wir so schlucken.
Können wir kurz festhalten, dass das nicht in den gleichen Topf geht. Aber okay, wir können es mal, genau, mal kurz so von der Größenordnung her einnehmen.
Zwei unterschiedliche Töpfe, aber da merken wir dann noch erstmal, der Profifußball ist ja keine kleine Branche sozusagen, was da um was für Summen es da geht.
Ganz klar. Und ich glaube, was wir halt an der Stelle sehen, und ich glaube, wir beide würden jetzt nie sagen, dass wir sozusagen Experten fürs Gesundheitssystem sind, sind wir sicherlich nicht, ja. Aber was für eine hochkomplexe Maschinerie dahinter steckt, die man jetzt auch nicht einfach, das ist ja offensichtlich erkennbar, jetzt einfach irgendwie dem Markt überlassen kann, dem Marktgeschehen überlassen kann, weil es ist schon gut, da bin ich schon absolut überzeugt davon, dass es zumindest auch ein solidarisches, ein gesetzliches Krankenversicherungssystem in Deutschland gibt. Ja, damit ist jetzt gar nichts gesagt, kein grundsätzliches Gegenstimmung gegen die private Krankenversicherung, aber dass es diese Möglichkeit gibt, wo sich dann eben auch Leute mit geringen oder keinem Einkommen trotzdem in eine gute Gesundheitsversorgung, gerade auch im Alter übrigens, begeben können, finde ich auch für uns, für den Sozialstaat Deutschland total wichtig.
Und woran man ja also was nie so wirklich denkt, sind ja die vielen, vielen Millionen von Familienversicherten, die also zum Beispiel die bei ihrem Partner oder ihrer Partnerin mitversichert sind, die eben arbeiten gehen und sie kümmern sich zum Beispiel um die Familie zu Hause oder sowas. Und das ist halt auch ein ganz großer Faktor. Aber klar, es ist ein ganz hohes Gut, aber wir sind natürlich da auch an diesem krassesten, das ist wahrscheinlich der härteste Konfliktpunkt, den wir haben von deinen individuellen Finanzen, so ja, man kann schon sagen Staatsfinanzen und gleichzeitig natürlich auch, es ist ein etabliertes System, auf das die Leute zu Recht auch stolz sind, aber es berührt auch so ganz stark deine, ich würde mal sagen, so deine emotionale Sicherheit.
Ganz klar, ne? Das meine ich eben mit dem hohen Gut Gesundheit, ja, das glaube ich wahrscheinlich bei den meisten sehr, wenn nicht sogar ganz weit oben steht, ja, also ich will jetzt keine zu großen Gedankenspiele aufmachen, aber worauf könntest du verzichten? Ja, auch was die Qualität vielleicht deiner Lebensmittel zum Beispiel angeht. Also wo würdest du Abstriche machen versus einer wirklich guten Behandlung? Einer wirklich guten, also vor allem, wenn du es halt brauchst. Ja, und ich rede jetzt eben auch durchaus von älteren oder kranken Menschen. Was wären die bereit für ihre Gesundheit zu opfern? Und da ist unser Standard halt eben entsprechend hoch. Und nochmal kurz, wir haben jetzt gerade gesagt, das ist ein solidarisches System, das eben auch Leute mit geringen oder keinem Einkommen auffängt, aber eben auch sehr familienfreundlich ist. Das muss man ganz klar sagen. Ich erinnere mich, das ist wirklich lange her, über 15 Jahre, wo ich mit jemandem gesprochen habe, der noch nicht so lange nach Deutschland gekommen ist, hat damals für Siemens gearbeitet, mit seiner gesamten Familie hierher gekommen ist, drei Kinder, und es nicht fassen konnte, dass er für seine Kinder keinen extra Beitrag bezahlen musste. Also das ist, also auf Englisch sozusagen, ja, damit es klar gemacht, dass es für ein Luxury, das für ihn ist, ja, und also hatte andere Probleme in Deutschland, zu einem Sprachverständigungsschwierigkeiten, aber ich sagte, das ist ja Wahnsinn.
Und man muss halt auch sehen, dass unsere Gesellschaft ist ja auch wiederum auf Kinder angewiesen. Also die Familienversicherung bietet ja schon auch einen Benefit, weil ohne Kinder wird dieses Problem ja auch nur größer. Also ja. es ist egal wie, in welche Richtung man da entscheidet, das sieht man, glaube ich, auch so ein bisschen an dem Beispiel von der BKK Firmus, wo es auf zum Beispiel auf mich als Einzelperson so runterkommt. Egal wie man handelt, man macht es immer für irgendwen falsch.
Das sind halt Kompromisse, die wir als Gesellschaft an der Stelle treffen möchten. Und ich glaube, ich sage es ganz deutlich so, und das meine ich auch in voller Respekt, ja, einer der härtesten Jobs in Deutschland ist, Bundesgesundheitsminister zu sein. Ja, und ich will jetzt gar kein Urteil darüber geben, über die Qualität des Jobs von Leuten, die das bisher gemacht haben, aber es ist einfach super, super schwierig. Ja, du wirst es nie allen recht machen, aber die richtigen Entscheidungen oder auch wegweisende Entscheidungen, gerade angesichts des echt komplexen Systems, das du da vor dir hast, zu treffen. Und vielleicht eins noch, ja, gut ist halt auch, so wie du jetzt sagst, BKK Firmus, ja, ich warte jetzt einfach mal ab, was da kommt, ja. Wir müssen die Kirche ein Stück weit im Dorf lassen. Es ist jetzt große Aufregung wegen da, aber für die meisten reden wir hier wahrscheinlich von Beitragssteigerungen 5, 10, also 20 Euro im Monat ist schon echt viel. Ja, da musst du schon richtig in die, jetzt nicht nur bei der BKK Firmus, das muss man vielleicht auch an der Stelle noch sagen, ja, es gab ja auch schon Warnschüsse von anderen Krankenkassen, von der DAK, von der TK, wo also nicht gesagt wurde, wir erhöhen jetzt den Beitrag, aber die gewarnt haben, das kann so nicht weitergehen, weil dann die Beiträge nochmal deutlich in die Höhe gehen, also ist schon stark davon auszugehen, nicht alle, aber manche Kassen den Beitrag noch weiter steigern werden. Übrigens, das muss man auch ganz klar sagen, dass jetzt zum Beispiel eine HKK, die ja auch eine Top-Empfehlung von uns ist, ganz klar gesagt hat, dass sie den jetzigen Beitrag, der ja auch sehr günstig ist, das ganze Jahr über 2025 konstant halten möchte.
Heißt nämlich, Saidi muss nicht wechseln.
Ja, genau, ich bin nämlich bei der HKK und insofern hat mich das ganze Drama bis jetzt sehr nur peripher betroffen oder nur beruflich betroffen.
Bleibt natürlich so ein bisschen noch das Problem, was heißt es jetzt für dich so insgesamt? Weil klar ist natürlich auch, die private Krankenversicherung ist ja keine echte Alternative, weil alle Probleme, die wir aufgezählt haben, die gelten für die private Krankenversicherung genauso. Also die teureren Arzneimittel gelten für die PKV genauso, die teureren Krankenhausaufenthalte gelten für die private Krankenversicherung genauso. Also sich jetzt einfach privat zu versichern, löst eigentlich ja das Problem nicht.
Ja, also es wäre falsch sozusagen, wenn du die Möglichkeit hast, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in die private Krankenversicherung zu gehen, das nur aus finanziellen Gründen zu tun. Also kann man schon machen, aber dann muss wirklich ein guter Plan her. Weil auch selbst wenn du dir jetzt mit einem Wechsel in die private Krankenversicherung, ich sag jetzt mal was, 100 Euro im Monat netto sparst, ist machbar, wenn du noch jung und gesund bist, ist durchaus denkbar.
Ist auch ordentlich, 100 Euro mehr netto im Monat.
Ist schon ordentlich, ja. Erstmal musst du natürlich darauf achten, dass du da wirklich auch in einem guten Tarif landest. Das ist eine Frage der guten Beratung und so weiter. Das will ich jetzt mal kurz außen vor lassen, ja. Aber es geht vor allen Dingen um die langfristige Perspektive. Kann ich mir die private Krankenversicherung vor allen Dingen im Alter noch leisten? Und diese Entscheidung, in die private zu gehen, ist in den meisten Fällen realistisch gesehen eine Lebensentscheidung. Ja, unter bestimmten Umständen kannst du wieder zurückwechseln. Das kann funktionieren, das hat bei mir vor über 15 Jahren auch funktioniert. Ja, ich war mal eine Zeit lang selbstständig, dann bin ich wieder angestellt, als ich zu Finanztipp gekommen bin und habe mich problemlos wieder gesetzlich krankenversichern können. Aber du kannst dich in dem Sinne nicht drauf verlassen oder es ist mit erheblichen finanziellen Einbußen versehen. Und deswegen bedeutet das in den meisten Fällen übrigens, dass du, wenn du tatsächlich dir was mit dem Wechsel in die Private sparst, dieses Geld tunlichst zur Seite legen solltest, am besten ja, in einem ETF-Sparplan, um damit zusätzlich Altersvorsorgevermögen aufzubauen, um damit auch sicherzustellen, dass du dir den wahrscheinlich bis dahin deutlich gestiegenen Beitrag in der privaten Krankenversicherung auch im Alter leisten kannst.
Dann wahrscheinlich auch am besten in einem separaten ETF, einfach damit
ich
das
kann man machen.
In meiner Buchhaltung direkt sehen kann.
Ja, kann man machen.
Und ich habe mir dann so ein bisschen gedacht, naja, wenn jetzt, also das ist kein guter Grund, um in die PKV zu gehen. Was heißt es dann aber jetzt für uns? Und naja, einmal eine Sorge, die wir den Leuten nehmen können, falls du jetzt denkst, boah, was ist, wenn meine gesetzliche Krankenversicherung pleite geht? Kann passieren. Da kannst du direkt zu einer anderen Krankenkasse wechseln und der Versicherungsschutz besteht ununterbrochen. Also da musst du dir erstmal keine Sorgen machen. Aber was, glaube ich, wichtig ist so für uns alle, was wir uns angewöhnen müssen, ist einfach auch wechselfreudiger zu sein. Ja. Also dass wir so ein bisschen unsere Kfz-Versicherungsmentalität jetzt in die Krankenversicherung bringen, um da den Wettbewerb anzuschieben.
Ja, genau. Also das gefällt auch diversen Krankenkassen nicht, ja, das, da hört man schon die ersten Stimmen sozusagen, ja, das, so ein Preiskampf kann doch nicht sein. Ich bin absoluter Meinung, ne, dass wir dazu beitragen sollten, dass da der Wettbewerb stärker ist, weil da sind bestimmt noch Potenziale zu heben. Das löst nicht das Gesamtproblem. Ja, wir werden nicht darum herumkommen, nochmal in einer älter werdenden Gesellschaft, dass das Gesundheitssystem teurer wird. Punkt. Das muss man einfach deutlich so sagen. Aber wir können ein bisschen was tun, indem wir über diese größere Wechselbereitschaft dafür sorgen, dass die Krankenkassen sich da langfristig zumindest oder mittelfristig sich besser aufstellen. Und übrigens noch, was, wo glaube ich, dass das hinführt? Naja, worüber wir kaum geredet haben, jetzt auch in der heutigen Folge, ist, wir haben viel über die Kostenseite geredet, wir haben wenig über die Leistungsseite geredet. Ja. Ich glaube, dass wir mittelfristig, langfristig bei der Kranken-, im Gesundheitssystem Leistungsabstriche machen werden müssen, oder anders gesagt, wir müssen mehr zuzahlen, wenn wir das Gleiche haben wollen. Aber nochmal, da sehe ich uns halt schon auf einem sehr hohen Niveau und die Gesundheitsversorgung jetzt auch in anderen europäischen Ländern ist ja jetzt nicht totale Katastrophe. Wir sind ja jetzt nicht irgendwie in anderen europäischen Ländern in der dritten Welt oder sowas in der Richtung, wenn ich das so böse sagen darf, sondern das, darauf wird es definitiv aus meiner Sicht rauslaufen. Das ist auch das Gute beim Gesundheitssystem im Vergleich zum Rentensystem. Ja. In der gesetzlichen Rentenversicherung kannst du die Leistung nicht ohne weiteres kürzen. Das geht nicht. Ja. Also sinkende Renten sind nicht drin. Du kannst nur sagen, wir gleichen es nicht so stark an die Inflation an. Aber in der gesetzlichen Krankenversicherung oder überhaupt in der Krankenversicherung kannst du natürlich die Leistungen kürzen. Was in der privaten Krankenversicherung nicht geht. Da hast du einen Vertrag, wo du bestimmte Leistungen gesetzlich vorgeschrieben hast. Nicht gesetzlich, vertraglich festgelegt hast.
Ja, und das Schöne ist ja auch, der Aufwand zu wechseln ist minimal tatsächlich. Also bei der Kfz-Versicherung ist der Aufwand viel, viel größer und das machen sehr, sehr viele jedes Jahr. Deswegen, wenn du es noch nie gemacht hast, probier es mal aus und schau davor einfach mal, verlinken wir dir unter unserem Podcast in den Shownotes, in unseren Ratgeber mit unserer Vergleichstabelle zu den von uns empfohlenen Krankenkassen. Da kannst du dir die wichtigsten Kriterien anschauen, auch zum Beispiel, welche Bonusleistungen es gibt und so weiter, welche Zusatzbeiträge. Also klick dich da mal durch, da kannst du auch deine Prioritäten setzen und dann findest du auf jeden Fall auch eine wahrscheinlich günstigere Kasse, die wahrscheinlich sogar besser zu dir passt. Und das ist halt nachher immerhin das, was man selber noch in der Hand hat im Moment.
Genau. Und auch übrigens, ja, wenn du jetzt das ganze Wechseldrama zum Jahreswechsel verpasst hast, wenn du jetzt noch bei einer teuren Kasse bist, es spricht überhaupt nichts dagegen, jetzt zu einer günstigen Kasse zu gehen. Ja, natürlich kann dir theoretisch das Gleiche passieren, was eben jetzt passiert ist, aber du wirst trotzdem von dem Wechsel zumindest eine Zeit lang profitieren, kannst dann nochmal wechseln. Es ist zwar ein bisschen nervig, aber wie Emil gerade völlig richtig gesagt hat, das ist ein so einfacher Wechsel. Du füllst mal kurz ein Formular auf der Seite einer anderen Krankenkasse aus, ja, und der Rest mit Gesundheitskarte und so weiter passiert alles vollautomatisch. Du musst nicht mal kündigen.
Ja. Du musst ein Foto von dir hochladen.
Oh, Wahnsinn, ja, dramatisch, ja. Also das ist alles wirklich gut zu machen. Ne? Und wie gesagt, das muss ich einfach sagen, weil das ist ja auch unsere Hauptempfehlung. Du hast zumindest bei einer HKK hast du die klare Aussage, dass die dieses Jahr nicht erhöhen wollen.
Ja, damit sind wir schon wieder fast am Ende von unserer Folge. Ich noch nicht am Ende meines Wechselmarathons, aber wir werden sehen, wohin er mich führt. Und die erste Userfrage kommt von jak.sw. Hey Saidi, niedrige Sparpläne, zum Beispiel 50 Euro wegen Kosten von 1,50 vierteljährlich statt monatlich.
Ah, okay. Also hier hat jemand einen relativ kleinen ETF-Sparplan, warum auch immer. Und offensichtlich bei einer Bank, wo der ETF-Sparplan nicht kostenlos ist, jetzt kostet irgendwie, was weiß ich, pro Ausführung 1,50. Ja, also die erste Antwort ist ganz klar, eine einfache Möglichkeit, anstatt 50 Euro im Monat mache ich dann 150 Euro im Quartal und spare mir sozusagen zweimal 1,50, 3 Euro. 3 Euro. Kann man machen, 3 Euro gespart in 3 Monaten. Ihr merkt schon, ja, es macht jetzt nicht so wahnsinnig viel aus. Und deswegen sagen wir bei Finanztipp auch immer, diese zum Beispiel 1,50 pro Ausführung, es ist nicht so schlimm. Es wirkt im Vergleich zu den 50 Euro Sparbeitrag jetzt irgendwie ziemlich viel, aber in absoluten Euro ist es halt einfach nicht viel. Und es macht auch, das haben wir schon längst mal ausgerechnet, am Ende bei der Rendite, ja, wenn man das mal hochrechnet über, was weiß ich, 30 Jahre, macht es fast gar nichts aus. Ja, das muss man auch deutlich sagen. Die andere Variante ist natürlich offensichtlich, Depot wechseln, ja, zu irgendeinem der zahlreichen Anbieter zu gehen, die halt einen kostenlosen ETF-Sparplan anbieten. Aber wenn ich jetzt sage, das lohnt sich für das bisschen, was ich da spare, irgendwie nicht. Ich finde ja, kann man trotzdem machen. Ich bin ja ein Freund von separaten ETF-Depots. Und du möchtest halt bei deiner Bank bleiben, die einen kostenpflichtigen ETF-Sparplan nur anbietet. Naja, dann ist so eine quartalsweise dreimonatliche Ausführung total ein sinnvolles Mittel, um ein bisschen Geld zu sparen.
Wir verlinken auf jeden Fall mal unsere ETF-Depot-Vergleichstabelle unter dem Video, dann könnt ihr da einfach mal nachschauen.
Und vielleicht noch ein Gedanke, der vielleicht bei dem User auch da ist, ja, es ist natürlich kein Nachteil, als ob ich jetzt 12-mal im Jahr einzahle oder 4-mal im Jahr. Das macht über Jahrzehnte überhaupt keinen Unterschied. Das kannst du nicht mal statistisch wirklich groß rausrechnen.
Und die zweite Frage kommt von Hopfenbaron. Hey Saidi, die Commerzbank schafft das Gratiskonto ab. Werden andere folgen?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich sehe im Moment keine Anzeichen dafür. Also die Commerzbank hat gesagt, ja, auch 700 Euro Geldeingang reicht nicht. Ihr müsst dann, ich glaube ab Mai war es, trotzdem zahlen. Ich sehe im Moment keine Anzeichen dafür, dass unsere anderen Empfehlungen, die jetzt kostenlose Girokonten anbieten, da folgen werden. Es gibt so am Girokontomarkt immer so Wellenbewegungen, ne? Dann führen wir ja ziemlich viele Kontoführungsgebühren ein und dann nach ein paar Jahren gibt es dann wieder ein paar Anbieter, die sagen, ja, wir unterlaufen das, wir wollen mehr Kunden anziehen, wir senken die Gebühren oder schaffen sie irgendwie komplett ab. Grundsätzlich muss ich sagen, solange die Gebühren sich im Rahmen halten, wir sind auch absolut dafür, dass man kostenloses Girokonto hat. Natürlich, gar keine Frage. Aber es sind auch wieder Kosten, die sich im Rahmen halten. Davon jetzt irgendwie auch selbst 5 Euro im Monat, klar, ist ärgerlich, sind 60 Euro im Jahr, aber auch davon wirst du nicht arm. Kannst du im schlimmsten Fall auch bezahlen, wenn dir so ein Kontowechsel zu mühsam ist. Aber auch da wieder dein Rohr, das du vorher gestoßen hast. So ein Kontowechsel ist auch mittlerweile keine...
Wirklich super easy.
Kein wirklich easy mittlerweile. Ja. Es ist ein bisschen mehr Aufwand, als jetzt eine Krankenkasse zu wechseln. Ja, das muss man schon sagen. Aber es ist wirklich gut zu machen. Und da kann ich nur dem User und euch allen zurufen, wenn ihr euch das denkt, jetzt reicht's mir aber, ja, ich möchte keine Kontoführungsgebühren mehr zahlen oder Auszahlungsgebühren, weil ihr beim Abheben zu oft da was bezahlt oder sonst irgendwas. Ja, dann schaut mal in unseren Girokonto-Vergleich rein. Auch den machen wir in die Shownotes rein. Und dann ist auch dann so ein Wechsel zu unseren Empfehlungen kein Buch mit 7 Siegeln. Bisschen Aufwand, aber nicht viel.
Schön, dass du es gesagt hast. Ich habe jetzt schon gedacht, ich werde hier so wie Kato, der Ältere. Das wird jetzt mein Keterokensio-Moment.
Wechsel ist nicht so ein Aufwand.
Ich muss jetzt am Ende von jeder Frage sagen, wir verlinken euch. Im Übrigen bin ich der Meinung, die Anbietertabellen müssen in den Shownotes verlinkt werden. Vielen Dank dir dafür, Saidi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, bis dann. Ciao.